sitze hier im Gasthaus On Queen in Melbourne in der Queen Street Nummer 211. Mir gegenüber sitzt der Chef, der Besitzer dieses Gasthauses, der Chefkoch Christian Oblak. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Freut mich, dass ihr da seid.
Freut mich auch, dass es eine neue deutsch-österreichische Institution gibt in Melbourne. Einfach so plötzlich.
Ganz ehrlich, es war immer schon ein Traum von mir, ein Gasthaus, ein Restaurant zu führen. Ich glaube, das ist jeden Koches Traum eines Tages, sich zu verselbstständigen. Dann mit Covid leider, der ganze Markt wurde ja durchgemixt und durchgerüttelt und somit wurden Arbeitsplätze wurden unsicher, die Anstellung wurde unsicher. Ich war im Stand-Down sehr viel letzten Jahres, wie viele andere auch leider. Und da hat man natürlich Zeit zum Nachdenken, was kann man machen, was fehlt in Melbourne. Und dann ganz klar, es gibt nichts Gescheites zum Essen für österreichische, deutsche Küche. Es fehlt einfach was in der Innenstadt. Und dann haben wir angefangen zu suchen. Ich habe einen Geschäftspartner, mit dem ich zusammen mache. Wir haben angefangen zu suchen, zu planen, Menüs zu schreiben, das zu kochen zu Hause. Ich habe ihn eingeladen, habe Schnitzel gemacht zu Hause und Apfelstrudel. Und dann hat sich zusammengebastelt.
Also die Idee ist dann gekommen, als niemand eigentlich Gäste bewirten durfte.
Genau.
Ja, also
genau.
Das ist ziemlich, muss ich sagen, ist das Naivität oder Mut?
Ein bisschen von beiden würde ich fast sagen. Mut, ganz klar, Mut gehört dazu. Aber es gibt so eine große Community hier in Melbourne, die deutschsprachig ist, ob jetzt aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich oder Leute aus den anderen Ländern, die vielleicht in Wien studiert haben, in Deutschland waren auf Besuch, die halt einfach einen Zugang zur Kultur, zum Essen haben. Und es fehlt mir erstmal selber gefehlt. Wenn ich jetzt essen gehen möchte, wohin gehe ich essen? Es gibt halt das doch so wenig Auswahl und daher... Ich habe gesagt, was soll schon schiefgehen?
Klar, also du bist auch kein unbekanntes Gesicht in der deutschsprachigen Community, auch nicht hier bei uns, bei SBS. Du hast so bis vor, glaube ich, 3 Jahren auch einen Podcast mitgemacht und gestaltet mit Maria Schaller, die war damals auch noch hier bei uns. Und da habt ihr ausführlich über die deutsch-österreichische Küche gesprochen. Und das, wie gesagt, war vor 3 Jahren. Da hast du noch bei Club Tivoli gearbeitet, genau, warst dort der Chefkoch. Genau. Was ist da von da bis jetzt passiert?
Was ist passiert? Der Club Tivoli, es war eine super Zeit, das war eine super tolle Zeit, einfach wieder mal richtig zu kochen. Aber als Koch, wie es so ist, nach 2-3 Jahren, da wird es halt einfach langweilig, dann passt es nicht mehr. Und ich war schon immer sehr aufs Management und aufs Business, aufs Geschäft fokussiert. Und dann habe ich eine super Stelle bekommen bei einer australischen Kette, bin dort als Executive Chef ins Management eingestiegen. Und dann war eher Büroarbeit angesagt, mehr Büro als Kochen, habe im Prinzip die Koch Messer gegen den Computer getauscht und das war eine ganz neue Herausforderung für mich. Ja. Und nach 3 Jahren und wie gesagt durch Covid sehr viel auch, ist mir das Kochen wieder abgegangen und man zurück zu den Wurzeln. Ne?
Was hast du denn gemacht, wenn du nicht kochen konntest? Also nur für dich alleine zu Hause kochen oder für die Familie oder Freunde? Das ging ja auch fast nicht. Also Freunde schon gar nicht, aber während dem Lockdown.
Durch Lockdown nur zu Hause natürlich für die Freundin gekocht, Brot gebacken, Torten gebacken, alles was einem abgeht. So quasi haben wir das Kochbuch von A bis Z durchgekocht. Aber ja, sehr, sehr wenig. Also Lockdown, nicht viel gemacht, außer geplant, Ideen zusammengeschrieben eben fürs Gasthaus und uns darauf vorbereitet.
Okay, dann wieder zurück auf diesen Prozess der Vorbereitung für ein Gasthaus. Es ist ja nicht einfach, man sagt schnell, ja, ich möchte ein Gasthaus haben. Da kommt ja sehr, sehr viel dazu, viele Bewilligungen, ja. Geld natürlich auch, also Investitionen und auch Ideen. Wie schwierig war dieser Prozess?
Schwierig. Es war eigentlich nicht so schwierig. Es war wirklich, die Leidenschaft hat übernommen. Mein Geschäftspartner hat gesagt, Christian, mach, ich vertraue dir, du kennst die Haus. Ich kenne mich nicht aus mit der österreichischen und deutschen Küche. Wir haben uns immer am Laufenden gehalten und dann, wo geht's los? Wir fangen an mit einem richtigen Venue. In welchem Vorort wollen wir sein? Wollen wir in der Stadt sein? Wie groß ist das Venue? Wie sieht das Venue aus? Haben dann ein paar Besichtigungen gemacht und dann sind wir ins jetzige Gasthaus gekommen und der erste Eindruck war einfach, das ist es. Das ist es. Da kommst rein, du hast die schönen Brick Walls, na, du hast die Timber, das Holz, alles offen, eine offene Küche, was ein Traum ist als Koch, eine offene Küche zu haben, weil ich dann die Nähe zu den Gästen habe. Und dann haben wir uns bemüht, okay, wir müssen den Landlord überzeugen. Und das geht nur mit einem gescheiten Business-Konzept, einem Business-Plan, mit Forecasts, mit Statistiken, mit Menus, mit Calculations. Und eigentlich genau zu diesem Zeitpunkt ist die Arbeit eigentlich wirklich losgegangen, wo wir realisiert haben, oh, wir brauchen das alles und wir bräuchten es eigentlich schon gestern. Und dann haben wir das geschrieben, haben wir ein bisschen kalkuliert und ein bisschen spekuliert und ein bisschen Menü verfeinert und sind damit zum Landlord gegangen. Die Landlord ist eine Australierin, die hat das von der Familie übernommen. Die war sehr hilfsbereit, die war sehr angetan mit unserer Idee, solches. Und das hat nicht lange gedauert. Nach 2 Wochen haben wir den Schlüssel bekommen, haben einen Mietvertrag aufgesetzt, das hat alles gepasst. Und dann, ja, der nächste Schritt war, okay, wie sieht das Gasthaus dann aus? Was gehört zu tun? Wir brauchen Lizenzen für Alkohol, für Essen, wir brauchen Einrichtungen, wir brauchen eine Küche, wir müssen renovieren, wir müssen Malarbeit machen, wir brauchen Licht, wir brauchen Elektriker, wir brauchen Plumber, wir brauchen alles. Und dann war es wirklich für 2-3 Wochen Termine vereinbaren, eben die Handymans, die Tradies reinzuholen, zu vergleichen, wo ist das beste Angebot, welches Angebot passt uns. Die Lizenzen, natürlich, man muss sich an gewisse Dinge halten, man muss da vorweisen können. Die Hürden haben wir genommen, das ist eins nach dem anderen abgehackt worden über die Wochen hinweg. Und dann sind wir quasi einkaufen gegangen. Dann sind wir ins Furniture Warehouse gegangen, sind wir Probesitzen gegangen auf den Sessel, auf den Tischen. Dann sind wir ins Warehouse gegangen für Besteck, für Teller, für Gläser. Wie wollen wir das haben? Was passt zusammen? Wo sieht das Essen gut aus? Wie richten wir an? Wirklich 1000 Kleinigkeiten, die zusammenkommen. Dann die Renovation, natürlich fest mitgeholfen, selbst Küche gemahlen, Boden gemahlen, Mauer gestrichen, Lichter installiert, was halt geht, von früh bis spät. Und jede Woche ist eigentlich ein Stück dazugekommen. Eine Woche war dann das Licht fertig, die zweite Woche war der Elektriker fertig, die dritte Woche war das Wasser installiert, die vierte Woche kommen die ersten Bestellungen, Lieferungen. Wow, die ersten Teller sind da, die Sessel sind da. Dann natürlich Personal, ein ganz großes Thema. Man braucht doch gutes Personal. Also ich mache es ja nicht alleine. Ich kann nur kochen in der Küche. Ich brauche gescheite Kellner. Ich brauche jemanden, der Cocktails machen kann. Ich brauche einen zweiten Koch, der mir unter die Arme greift. Dann am Anfang ein Personal zu suchen. Natürlich über Social Media, über LinkedIn, über Seek, über die Community, über Deutsche in Melbourne. Die haben uns sehr geholfen. Und dann natürlich habe ich Glück gehabt. Ich habe ein paar deutsche Applikationen bekommen. Die sind jetzt alle hier eingestellt. Super Team hat sich dadurch entstanden. Ein sehr junges, dynamisches Team. Dann natürlich ganz groß auch von vorne weg das Marketing. So ohne Marketing würde ja niemand wissen, dass wir hier sind. Das ist ein kleines Danke, also ein großes Dankeschön an die Claudia Löberab. Ich habe die einfach angerufen, wir kennen uns über die Jahre, sind auf einen Café gegangen und habe sie einfach überrascht, du, ich sperre ein Gasthaus auf und bitte kannst du mir helfen. Und die war sofort davon überzeugt und hat das Marketing übernommen, hat uns sehr geholfen, das Wort rauszubringen, hey, da ist ein Gasthaus, da kommt was. Und sehr treue Begleiterin über die ganzen letzten Monate und auch weiterhin. Und ja, und eines Tages dann, wir haben auf die letzten Permits gewartet. Das war die Essens-Permit. Da mussten wir noch Kleinigkeiten wie Malerarbeiten machen. Einfach, dass da alles fürs Council passt. Und dann haben wir das verbale Okay bekommen. Das war am Mittwoch. Und natürlich dann ganz große, große Nachrichten. Am Samstag sperrt das Gasthaus auf. Das war so das letzte Stück im Puzzle, was gefehlt hat. Alles andere war fertig. Und dann haben wir kochen angefangen. 3 Tage gekocht, von in der Früh bis Mitternacht. Einfach schauen, dass das Gulasch fertig wird, die Grießnockerlsuppe fertig wird, dass der Apfelstrudel gebacken wird. Dass wenn wir Samstag die Türen aufmachen, dass auch Essen da ist und Getränke da sind. Und dann war es soweit. Große Eröffnung.
Also ich kann nur sagen, wow, das war eine kleine, unschuldige Frage. Und das war jetzt ja ein Riesending. Aber man sieht es auch, es ist wirklich was sehr Schönes daraus entstanden. Also wir sitzen hier im oberen Stock, es hat 2 Stockwerke hinter mir. Und das ist mir gestern schon aufgefallen, ich war gestern schon hier und ich muss es hier ganz deutlich sagen, das war unabhängig jetzt von diesem Interview. Ich kam als private Person, habe auch bezahlt, das ist kein bezahltes Interview hier, ist alles ganz koscher gelaufen. Ich saß da und habe die ganze Zeit diese Wand vor mir, so eine Täferwand kann man ja sagen, eine graue mit goldenen, goldmalenen Rahmen, also ganz schön. Habt ihr das eingebaut?
Da waren wir glücklich, die Wand, die war schon da und die Sitzbank, die war da. Die haben wir übernommen, haben wir gesagt, nee, die lassen wir, das sieht doch super aus.
Ja, es strahlt eine ganz, ganz tolle Gemütlichkeit aus. Gut, so toll sieht es aus, aber dann kommt ja noch die Menükarte. Wie schwierig oder einfach war es, eine Menükarte zusammenzustellen, weil die deutsch-österreichische Küche, also beide Küchen sind ja 2 verschiedene, haben ja eine sehr große Auswahl. Jede Region hat ihre Spezialitäten und jetzt schmeißt du alles zusammen und nimmst das Beste daraus heraus. Wie einfach war das, sich zu entscheiden?
Ganz ehrlich, Menü war ein sehr, sehr, sehr schwieriger Punkt, da, wie du schon sagst, die Küche einfach so groß ist. Man kann es nicht schaffen, die ganze österreichische Küche allein auf ein Menü zu bringen oder die ganze deutsche Karte auf ein Menü zu bringen, geschweige denn Deutsch und Österreich auf ein Menü zu zaubern. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Standardkarte, die ist klein, aber oho. Da haben wir ein bisschen von etwas. Da haben wir ein paar Würste, da haben wir super Schnitzel, da haben wir Wiener Saftgulasch, da haben wir eine Regenbogenforelle Müllerinart. Natürlich bei den Desserts Einsatz wollte ich mich austoben, dass man wirklich was hat, was man sonst nirgendwo bekommt, wie ein Zwetschgenknödel, der mit Kartoffelteig gemacht wird, oder ein Kaiserschmarrn. Einfach ein Kaiserschmarrn. Wenn man eigentlich zu Hause machen könnte, macht man nie, und dann, das schmeckt doch herrlich mit Vanilleeis. Und dann natürlich die Entscheidung, gut, wir sind jetzt in Australien. Ich musste auch mich an den Australier anpassen und den Australier seine Gewohnheiten annehmen, weil, ja, wir sind eine große Community, aber wir sind mitten in der Queen Street, wir sind hier mitten im Legal Precinct. Ich musste auch ein Angebot haben für die Leute, die hier im Büro arbeiten. Und dadurch haben wir eigentlich auch Einflüsse, das war eigentlich eine Business-Entscheidung, diese Einflüsse auf die Karte mit eingebracht. So, die Karte ist eine Standardkarte, die belassen wir so wahrscheinlich, die wird eventuell saisonal etwas angepasst. Und um weitere Essen und Getränke vorzustellen, gibt es dann Spezialwochen. Wir machen Themenwochen. Zum Beispiel 2 Wochen gibt es verschiedene Würste oder 10 Tage lang verschiedene Schnitzel. Da gibt es dann ein Pilzrahmschnitzel oder ein Jägerschnitzel oder in die Richtung. Oder eventuell, wir stellen vor, zum Beispiel Kärntnerwochen, Steirerwochen, Wienerwochen, Norddeutsche Wochen, Bayerische Wochen, wo man wirklich auf diese spezifischen Essen und Getränke eingehen kann, die vorstellen können. Somit haben wir eigentlich Spaß am Arbeiten, dass wir was anderes kochen können. Oder auch für unsere Gäste, wenn sie kommen, weißt du, ja, komm mal, gehen wir Schnitzel essen, und dann, oh, Überraschung, da gibt es jetzt Spezialwochen, kost mal was davon. Das hängt das an. Angebot auch immer da ist, dass wir es immer wieder neu erfinden.
Mhm. Genau. Solange die Grießnockelsuppe auf dem Menü bleibt. Gut, danke. Die habe ich gestern gehabt und hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Ich habe gesehen, du bist eingeklemmt, oder das Gasthaus ist eingeklemmt zwischen einem japanischen Restaurant und einem italienischen. Genau. Ist das eine gesunde Konkurrenz?
Konkurrenz in dem Sinne, wir sind sehr vielfältig hier. Ich muss sagen, ich habe super tolle Nachbarn, wir verstehen uns super gut. Die waren auch schon zum Essen hier, ich habe sie eingeladen. Wir waren essen bei ihnen, sind tolle Leute. Japaner fast, die sind Koreaner. Okay. Die haben eher am Abend, wie sagt man, singen Karaoke. Aha, die sind sehr, sehr spät. Also mit den Nachbarn geredet, in der koreanischen Tradition, das Abendessen, das geht so um 10 Uhr, 11 Uhr los. Die sind dann gerne mal bis 4 Uhr in der Früh da. So, da schlafen wir. Also da haben wir keine Konkurrenz. Die Italiener auf der anderen Seite, die haben ein Café, die kochen Lunch. Ja, sind in der Früh da, die haben keinen Abendservice. Also ist doch, das Gasthaus ist doch irgendwie wieder alleine da am Abend auf der Straße, wenn man Abendessen gehen möchte, weil der Koreaner macht zu spät auf, der Italiener geht früh nach Hause. Wir sind da von früh bis spät, Mittag, Abend, durchgehend warme Küche. Also es fügt sich super zusammen.
Ich finde, das ist eine schwierige Aufgabe. Du hast vorhin gesagt, dass du auch das Mittagsmenü zum Beispiel den Arbeitern hier anpasst. Und das sind, denke ich mal, hier vorwiegend Australier. Die Deutschen, Österreicher, Schweizer, wie ich, kommen dann am Abend. Und wie ich weiß, sind Deutsche sehr, sehr kritisch und sind vielleicht noch kritischer gegenüber ihren eigenen Landsleuten. Wie ist so das Verhältnis? Kriegst du mehr Kritik von den Deutschen und mehr Lob von Australien, oder?
Also bis jetzt, ich kann mich glücklich schätzen und danke an alle Gäste. Ich habe eigentlich überwältigendes, positives Feedback bekommen. Ich hatte jetzt zum Glück noch keine Kritik. Wenn Kritik kommt, ich glaube, die ist gleichgestellt. Auch vom Australier, der hat auch hohe Erwartungen, oder vom Österreicher, Deutschen, Schweizer, der hat auch hohe Erwartungen. Und dann kommt es halt darauf an, was ist die Kritik? Was ist etwas nicht so, wie es sein soll? Ist die Kritik eine Präferenz, dass jemand sagt, oh, ich hätte aber gern stärker gewürzt oder schwächer gewürzt? Oder ist es wirklich, dass mal ein Fehler passiert ist? Keine Ahnung, das Schnitzel ist unterkocht. Ich schaue natürlich, dass das nicht passiert. Aber das ist dann wirklich Kritik. Und natürlich, ich gehe auch selber gerne zum Tisch. Ich rede mit den Leuten, ich bin dann da. Ich schaue, was kann man machen? Kann es ja deshalb wieder gut machen? Darf es ein Schnapsal sein, wenn mal was passiert? Wir sind ja doch erst neu aufgesperrt. Fehler können passieren, aus Fehlern. Dann kann man aber auch lernen, man kann sich verbessern und somit, dass diese Fehler sich nie wieder wiederholen. Aber generell Kritiken, ich hatte nur positive Kritiken und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür.
Kennt der Australier die deutsche Küche überhaupt und überhaupt die österreichische Küche?
Ich glaube, der Australier kennt Österreich nicht. Viele waren vielleicht mal in Wien, die kennen Wien. Wien ist Österreich, aber Österreich hat ja mehr zum Bieten. So, wir haben gesagt, das Gasthaus ist first and foremost ein Austrian Restaurant. Wir sind österreichisch, aber wir haben das Deutsch angehangen, weil Australier kennt Deutsch. Wenn das hört Deutsch, dann weiß, da gibt es gutes Bier, da gibt es Schnitzel, da gibt es Würste und da gibt es Schweinshaxen. Und das ist natürlich der ziehende Punkt für einen Australier, der probiert es dann, ist dann überrascht, oh, so, was ist der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland? Und dann probieren wir, okay, probier einfach mal einen Schnitzel. Wir braten das in der Pfanne, in der Butter, das ist vom Kalb, das ist ganz anders, das ist wirklich Tradition. Ne? Und dann der Australier, ich glaube, er ist etwas schüchtern, neue Sachen zu probieren. Und wir probieren es dann gerne mit den Desserts und spätestens dann sind die Leute glücklich. Auch der Australier hat ein Lächeln im Gesicht und sagt Danke. Das passt.
Ich komme nochmals auf die Grießnockelsuppe zurück. Die ist ja nicht rein österreichisch, sondern auch deutsch. Nicht so sehr schweizerisch, aber wie haben Sie gegessen in der Schweiz? Also da gibt es ja auch sehr viele Variationen. Und wie entscheidest du, welche Variante du nimmst?
Das geht zurück auf meine Lehrzeit. Mein Lehrherr hat mir beigebracht, damals vor Jahren, schau mal, gewisse Sachen, die musst du ohne Rezept können. Eine Sachertorte aus Österreich musst du sofort backen können, wenn ich dich um 3 Uhr in der Früh munter mache. Ein Grießnocker, ein Frittate, das sind so Sachen, das muss aus dem Handgelenk kommen. Und da gibt es das einfache Rezept, Ei ist gleich schwer Butter, doppelt Grieß. Und nach wie vor, das funktioniert. Das geht auf keine Waage, das geht einfach zusammen in einen Topf, da geht man im Mixer rein und dann werden die mit 2 Löffeln ausgestochen und eingekocht. Und das Rezept hat mir beibehalten über die Jahre.
Ich spreche mit Christian Oblak, ich sitze hier im Gasthaus On Queen, ein neues Gasthaus, eine neue deutsche, neue österreichische Institution in Melbourne. Erst vor 2 Wochen geöffnet.
2,5 Wochen, ja.
Sieht noch nicht abgekämpft aus, der Christian. Und es war eine lange Vorbereitungszeit, wie wir vorhin gehört haben. Und jetzt müssen einfach noch die Gäste kommen. Die kommen, denke ich mal, ja?
Ja, also ich bin schon ganz, ganz glücklich. Also am Abend die Österreicher, die Deutschen, die Schweizer, die kommen. Ich kann ganz stolz sagen, dass wir freitags und samstags schon ausgebucht sind nach 2 Wochenenden. Also bitte anrufen und reservieren, Tisch machen. Aber wir haben immer einen Tisch frei. Wenn jemand kommt, da ist immer ein Tisch frei. Wir haben für jeden Gast einen Platz, für jeden Gast ein Essen und ein gutes Getränk.
Ja. Ich habe gestern gehört, ich weiß nicht, was seine Position ist, der Tobias arbeitet hier.
Der ist im Restaurant, als Restaurant-Supervisor. Genau, der macht meinen Front of House. Der kümmert sich um die Gäste, um die Bezahlung, um die Reservierungen.
Ja. Er hat uns erklärt, dass das Gasthaus eine ganz bestimmte Funktion hat. Es ist nicht einfach ein Restaurant, sondern ein Gasthaus. Kannst du uns auch nochmals erläutern, was ein Gasthaus ist und was die Philosophie ist dahinter?
Natürlich. Also ein Gasthaus ist bei mir zu Hause, wo ich herkomme, von Kärnten, vom Land. Ein Gasthaus ist ein Platz, wo es gemütlich ist, wo es gutes Essen gibt und wo man sich wohlfühlt, wo man immer wieder gerne kommt. Und in dem Sinne habe ich gesagt, ich sperre kein Restaurant auf, ich sperre ein Gasthaus auf, weil ich möchte dann doch der Gastwirt sein, der dieses Wohlfühlen in jeder Art und Weise an meine Gäste weitergibt. Wir haben keine Clients, wir haben keine Customers, wir haben Gäste kommen zu uns ins Gasthaus.
Okay, und die sind alle herzlich eingeladen. Ich möchte jetzt ganz, ganz weit zurückgehen. Und zwar, wann hat die Leidenschaft fürs Kochen bei dir begonnen?
Das war schon als Kind. Das war als Kind, ich bin aufgewachsen, die Oma hat auf mich aufgepasst nach der Schule, ich bin nach Hause gekommen, wir hatten einen großen Garten, wir hatten viele Früchte, dann geht die Haustüre auf, man spaziert rein, man riecht es in der Luft, es wurde gebacken, oh, es muss ein Apfelstrudel sein und dann tatsächlich, da war ein Apfelstrudel im Rohr, weißt du, von den eigenen Früchten, vom eigenen Baum und ganz klar, okay Oma, wie machst du das, wie machst du jenes, zugeguckt, immer weiter, immer mitgeholfen, einfach probiert und daran Spaß gefunden und ich wusste eigentlich schon noch während der Schulzeit, ich möchte Koch werden, ich wusste im Alter von 12 Jahren, ich muss die Schule beenden, ich muss 9 Schuljahre machen, ich darf vorher nicht in die Küche arbeiten gehen. Das legale Alter ist 15 Jahre, dass man arbeiten darf. Ich bin eine Woche nach meinem 15. Geburtstag, bin ich in der Küche gestanden, habe meine Lehre angefangen, meine Lehrzeit angefangen. Und seitdem, die Passion ist da, ich liebe Essen.
Ja. Also da kam nichts dazwischen, kein anderer Gedanke, Autorennfahrer oder Lokomotivführer?
Niemals, es war Koch von Anfang an.
Wie haben denn die Eltern darauf reagiert oder die Großmutter?
Natürlich, mach. Die haben die Großmutter gesagt, du wirst dick, jeder Koch ist dick, das geht gar nicht. Gut, der Kochbauch ist da. Ne? Die hat es gefreut, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß macht, wo ich gern mache. Und ich habe auch das Potenzial gesehen des Kochberufs. Zu Hause der Kochberuf ist ja doch etwas untersagt und unterbewertet, aber der Kochberuf ist so ein schöner Beruf, man kann damit in die Welt gehen, man kann reisen, man kann Kulturen kennenlernen und ich wusste, wenn ich eine gute Lehrzeit mache, wenn ich ein gutes Fundament aufbaue, dass ich kochen lerne, dass ich arbeiten lerne, ich bin danach auch etwas im Casual, also am Land, im Restaurant gewesen, bin dann ins Fine Dining gegangen und nach ein paar Jahren Erfahrung bin ich sofort in die Welt und bin nie wieder zurück nach Österreich, außer auf Urlaub und Familie, Freunde zu besuchen. Und das war einfach dieser Ansporn, Koch zu werden, die Welt zu bereisen, verschiedene Kulturen, verschiedenes Essen kennenzulernen. Und Essen hat ja doch diese magische Kraft, dass sich Leute zusammenbringt an einen Tisch. Über ein gutes Essen kann man sich unterhalten, da kann man Freundschaften bilden, man kann sich austauschen. Und ich finde, das ist so etwas Wunderbares. Und das würde ich eben gerne weiter in die Welt tragen.
Essen ist ja, oder Kochen, muss ich sagen, ist ja in erster Linie ein Handwerk und vielleicht in zweiter Linie und ebenso auch ein Kunstwerk. Also es braucht viel Vorbereitung, es braucht auch viele Gedanken dazu, wie mache ich das, wie kombiniere ich das und ja, wann muss ich es aufheizen oder wann muss ich es abkühlen, wann stehen lassen hin und es geht lange, es dauert lange und gegessen ist es innerhalb von Minuten.
Stimmt,
ist das nicht frustrierend?
Nein. Das Schönste ist, wenn es innerhalb von Minuten weg ist, das Lächeln im Gesicht zu sehen. Das ist für mich nach wie vor, nach den fast 15 Jahren jetzt in der Gastgewerbe, es ist so eine schöne Zufriedenstellung, einfach zu sehen, den Gästen schmeckt es, es passt. Es sind stundenlange Arbeiten dahinter bei gewissen Sachen. Es ist ja alles hausgemacht. Ich mache ja alles selber. Den Strudelteig, ich mache mir den Teig, ich ziehe mir den Teig, ich schäle mir die Äpfel. Ja, es dauert Stunden, einen Strudel auf den Teller zu bringen. Aber es ist einfach dann auch dieser Glücksmoment, wenn der Strudel angerichtet wird, wenn das schön aussieht und man weiß, das ist wirklich so, wie es sein soll. Und dann der Gast kommt dann und sagt, danke, das war gut. Das ist das Schönste am Abend. Das sind die vielen Stunden Arbeiten, die langen Tage. Es ist es einfach wert. Dieses Dankeschön, dieses Lächeln im Gesicht, das ist schwer in Worte zu fassen. Ne?
Ich will das jetzt ja nicht verneinen. Das kann ich mir alles gut vorstellen. Aber du bist immer noch in der Küche und du siehst ja nicht, wie die Leute das genießen. Die kommen nachher und sagen, es war toll, aber braucht es da nicht ein bisschen mehr? Also auch zu sehen, die Freude im Gesicht. Oder wie du vorhin gesagt hast, es bringt Kulturen zusammen. Siehst du das hier auch im Gasthaus oder in deinem Kochberuf?
Ja, ich sehe es hier im Gasthaus und im Kochberuf. Also viele Leute, so wie hier zum Beispiel, jemand kennt die Küche, der bringt Freunde mit, lokale Freunde, die kennen es nicht. Und dann, das greift über auf diese Leute. Ja, ich stehe in der Küche, natürlich, ich muss kochen, muss schauen, dass es passt, aber ich probiere so viel wie möglich aus der Küche zu kommen. Meistens komme ich gerne raus, wenn die Hauptspeise fertig ist. Ich serviere dann einfach beim Dessert mit, sage zum Tisch, hallo, wie geht's euch, hat alles geschmeckt, passt alles. Stell mich kurz vor, weil ich einfach denke, der Gast hat einen Bezug dann nicht nur zum Essen, sondern auch zum Gasthaus und zu mir. Weil meistens, die Köche, die werden nie gesehen, die kennt man nicht. Wer macht das Essen eigentlich? Und mir ist es wichtig, daher auch die offene Küche, dass unsere Gäste den Bezug auch zur Küche haben, dass die uns auch kennenlernen und wissen, wer eigentlich dahinter steckt, wer das macht.
Kann man sich da noch auf das Kochen konzentrieren, wenn man auch ein eigenes Gasthaus hat? Also man muss ja viel organisieren hier.
Ich genieße, also ich muss sagen, danke ans Team, danke an jeden, der hinter mir steht und mit mir hier arbeitet. Natürlich, ohne Teamwork geht's nicht. Jetzt haben wir das Interview, mein Konstantin steht in der Küche und macht die Leberknödel für den Abend. Also das funktioniert dann als Team. Aber ich genieße schon, dann im Abendservice in die Küche zu gehen, anzurichten. Und ja, natürlich, es ist viel mehr dahinter. Also untertags, da ist Büroarbeit, wenn man ein Geschäft hat, man muss Einkäufe erledigen, man hat Meetings, man trifft sich mit Leuten. Es passt schon zusammen. Ende vom Tag, es kommt immer zusammen, es läuft immer wieder gut aus.
Wenn das möglich wäre, mit wem würdest du gerne zusammen kochen?
Das wäre der Arnold Schwarzenegger.
Ja, kocht er?
Ich weiß nicht, ob er kocht. Essen tut er sicherlich. Ja. seine Biografie hat mich sehr beeinflusst in den jungen Jahren. Ich habe das Buch immer und immer wieder gelesen. Seine Einstellung in die Welt, wie man durch harte Arbeit was erreichen kann, nicht aufzugeben, immer weiterzumachen, immer das Positive zu sehen. Das hat mich sehr geprägt über die Jahre. Und ich würde diese Person dann einfach gerne kennenlernen. Und am besten geht es halt mit einem schönen Essen und zusammensitzen. Ob er kocht, das weiß ich nicht. Das können wir dann rausfinden. Aber
du kannst ihm ja was beibringen. Er lernt ja gerne.
Er ist ja aus Österreich, ne?
Gut, Christian Oblak, besten Dank. Das war ein schönes Gespräch hier im Gasthaus. Hat mich sehr wohl gefühlt. Sehr gute Atmosphäre. Wie gesagt, eine neue deutsch-österreichische, aber ich lasse das Deutsch mal weg, ja? Eine neue österreichische Institution. Das Deutsch ist nur für die Australier, aber für die deutschsprachige Community. Es ist echt österreichisch. Das Menü ist alles österreichisch. Das Bier auch. Der Wein auch.
Ja, aus Österreich. Wir haben österreichischen Wein vom Lenz Moser Hauswein, natürlich alles.
Den hatte ich gestern auch, den Blauburgunder.
Ja, Blaufränkisch.
Ist ein Burgunder. Genau. Burgunder Traube. Köstlich. Besten Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
Herzlichen Dank fürs Reinkommen, hat mich sehr gefreut. Auch ein herzliches Dank an alle Zuhörer. Ich würde mich freuen, euch hier im Gasthaus dann willkommen heißen zu dürfen. Dankeschön, tschüss.